Ich sehe die ADHS nicht als schlimme Erkrankung, sondern vielmehr als eine Persönlichkeitsvariante. Ich denke, mit der richtigen Einstellung und Verhaltensanpassung kann man lernen, sehr gut damit zu leben. Man kann sogar lernen, die positiven Seiten und seine Stärken zu entdecken.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. ADHS verbinden viele mit Kindern, klassischer Zappelphilipp. In den letzten Jahren hat sich der Fokus so ein bisschen verändert. ADHS bei Erwachsenen wird immer häufiger auch in der Öffentlichkeit thematisiert. Und das ist gut so, denn was ich mitbekommen habe, ist, dass viele einfach erleichtert sind, wenn sie eine Diagnose erhalten haben und endlich wissen, warum sie so sind, wie sie sind. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, das Leben zu erleichtern. 5% der Erwachsenen leiden laut Robert-Koch-Institut in Deutschland an ADHS. Und leiden, ich glaube, ist da schon das richtige Wort, denn der Alltag mit all seinen Aufgaben, Verpflichtungen, Beziehungen, ob jetzt privat, beruflich oder in welchem Kontext auch immer, im Erwachsenenalter kann in Kombination mit ADHS, glaube ich, ganz schön herausfordernd sein. Oder? Wie sieht der Alltag von Menschen mit ADHS aus? Was passiert da im Kopf? Und eine Checkliste, Kriterien für euch, um herauszufinden, habe ich vielleicht ADHS, bekommt ihr in dieser Folge. Ich habe mich digital mit Dr. Max Vitri getroffen. Er arbeitet am Universitätsklinikum Bonn, hat täglich mit betroffenen oder potenziell betroffenen Menschen zu tun. Er ist Neurologe, Spezialgebiet ADHS und hat auch einen Freund, der ADHS diagnostiziert bekommen hat.
Und dann habe ich mich da so ein bisschen in dieses Thema reingefuchst und bemerkt, wie spannend ich das finde. Ne? Also ich finde es wirklich ein super cooles Thema, weil man halt einfach mit jungen Menschen zu tun hat, die einen sehr hohen Leidensdruck haben, muss man einfach sagen. Und die teilweise in ihrem Leben, ne, sag ich jetzt mal, ne, mit 25, 30 komplett blockiert sind, weil sie einfach die Sachen nicht auf die Kette kriegen. Und das ist halt einfach super frustrierend. Und dieses Frustrierte, dann ständig gegen die Wand laufen, macht dann auch bei dem einen oder anderen irgendwann eine Depression. Ne? Und dann sind Menschen, die dann wirklich da mit 25 alles fallen und liegen lassen und sich in einer Krise befinden. Und das ist halt dramatisch, ne? Wenn man diesen Leuten dann nicht hilft. Also ich habe nicht selten auch Leute, die kommen hier hin und haben eigentlich eine Depression. Und wenn man dann die Symptome ein bisschen mehr hinterfragt, dann ist die Depression auf dem Boden von einer ADHS.
Ja, jetzt sind wir schon sehr tief drin im Thema. Vielleicht nochmal eine Definition. Also was verstehen wir denn unter ADHS? Also ist das eine Krankheit? Ist das eine Störung? Wie sieht das aus?
Also ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ist letztlich eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die durch ein Ungleichgewicht in der Regulation bestimmter Botenstoffe, ne, wie zum Beispiel, man hört es ja häufig, ne, Dopamin und Noradrenalin verursacht wird. Diese chemischen Prozesse beeinflussen halt, wie Menschen Informationen verarbeiten, Entscheidungen treffen und ihr Verhalten steuern. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es eine Erkrankung oder ist es keine Erkrankung? Deswegen gibt es ja auch manchmal den Begriff Neurodiversität, ne, weil halt, ne, es an der Grenze ist. Ne? Der eine kommt besser, der andere schlechter damit zurecht. Ne? Ob Menschen sich leicht ablenken lassen, impulsiv handeln oder Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten zu kontrollieren, das ist Ermessenssache.
Und das Ganze geht halt einher mit so einer inneren Unruhe, sich basiert auf so einem Gedankenrasen im Kopf. Ne? Die haben halt einfach so viele Informationen im Kopf, dass sie auf einmal nicht mehr filtern können. Die Leute, die sind dann auch so ein bisschen teilweise manchmal so noch wie ein Kind. Überlegen nicht lange, machen einfach. Und dann halt auch dieses Chaos an Informationen und nicht entscheiden können, wie und in welcher Reihenfolge man jetzt da Sachen angeht. Ne, und das führt dann, ne, kann man sich vorstellen, ne, dazu, dass man Sachen vergisst, dass man Sachen liegen lässt, dass man zu spät kommt. Man kommt zu spät, dann ist man im Stress. Und wenn man gestresst ist, macht man wieder Flüchtigkeitsfehler. Und das ist dann so ein Teufelskreis, ne, wo man dann halt Leute auch sieht. Ne. Ich mittlerweile bin gewohnt, ne, dass die Patienten hier 30, 40 Minuten zu spät kommen. Ne. Dann höre ich immer wieder, ja, ich habe den Zug in die falsche Richtung genommen oder irgendwie sowas. Ne. Ich habe da dann mittlerweile auch schon ein bisschen Verständnis dafür. Ne. Diese Menschen haben dann den Nachteil, dass sie natürlich vielleicht nicht so gut eine Steuererklärung machen können und auch keine Sachbearbeiter werden sollen. Aber andererseits sind sie super kreativ, ne, und sind teilweise sehr witzig. Dadurch, dass sie so viele Gedanken im Kopf haben, sagen sie manchmal Sachen, die nicht angepasst sind, was ja sehr witzig sein kann. Sie haben einfach eine Art, die eigen ist.
Ja, aber finde ich einen guten Punkt, da auch das Positive nochmal rauszustellen. ADHS haben wir aber auch von Geburt an, ne? Also da, das passiert jetzt nicht im Laufe meines Lebens, dass es aufpoppt, sondern das habe ich von Anfang an.
Genau. Ja. Also ADHS, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ne? Wenn man die ADHS-Diagnose stellt, muss man einen Patienten haben, der dieses Symptom schon vor dem 12. Lebensjahr hatte. Und gleichzeitig will man auch, dass die Beschwerden alltagsrelevant den Patienten einschränken. Ne? Und alltagsrelevant heißt dann auch so viel wie nicht nur er selbst, sondern auch die Familie und im Job, in mehreren Lebensbereichen fällt das auf. Ne?
Ja, Sie haben jetzt von so einer Checkliste gesprochen, die es irgendwie so gibt. Also vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, ich bin irgendwie unruhig, kann keine Steuererklärung machen, ich glaube, ich habe ADHS. Die Liste ist ja wahrscheinlich noch wesentlich länger als irgendwie 2, 3 Punkte, ne, die man da so hat.
Ja, also es gibt halt 9 Kriterien der Unaufmerksamkeit und 9 Kriterien der Hyperaktivität und Impulsivität, ne. Wenn man jetzt der Aufmerksamkeit, ne, einmal durchgeht, ne, ich kann das einmal aufzählen, dann kann man sich das vorstellen, ne, ist zum Beispiel, ne, Flüchtigkeitsfehler, ne, da guckt man, macht jemand in seinem Alltag Flüchtigkeitsfehler, hat er Probleme, sich zu konzentrieren, überfliegt er Texte nur oberflächlich, bleibt er in seinen Gedanken an Einzelheiten hängen, ne, das sind dann so Fragen, die man stellt, das wäre Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 wäre dann zum Beispiel, haben Sie Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten? Müssen Sie manchmal nachfragen, wenn Sie das nicht mitbekommen? Können Sie ohne Mühe Texte beim Lesen aufnehmen und wiedergeben? Schalten Sie bei Aufgaben ab? Das sind dann so Fragen, die ich stelle. Hören Sie häufig nicht zu, wenn man mit Ihnen redet? Na, das ist auch sehr klassisch. Ne? Die ADHS-Patienten, die hören zu und wenn sie dann irgendein Wort hören, was sie irgendwie triggert, dann schweifen sie ab. Und dann danach wissen sie nicht mehr, ne, wo sie dran waren. Viertens ist auch ganz klassisch, haben sie Probleme, Anweisungen anderer vollständig durchzuführen? Kriegen sie es nicht hin, die Sachen bis zum Ende zu machen? Ganz klassisch ist, dass die Patienten wirklich so von Hölzchen zu Stückchen da vorgehen. Ne? Hat man ja super häufig, dass dann gesagt wird, ja, ich wollte eigentlich in den Wäschkeller gehen und die Wäsche holen. Auf dem Weg ist mir aufgefallen, dass da an der Wand das Bild nicht gerade hängt. Da wollte ich es gerade hängen. Dann habe ich gesagt, der Nagel ist nicht gut. Dann gehe ich, ne. Und dann geht die Reise so weiter. Und am Ende des Tages hat man die Wäsche nicht geholt. Dann kommt die Frage, vermeiden Sie oft Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern? Das hat jetzt überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, ne? Muss man einfach sagen. Das ist einfach nur dieses, ich halte es nicht aus, länger ruhig dazu sitzen und was zu lernen. Ich brauche einfach immer so neuen Input. Ne? Das ist halt das, was ich auch vorhin gesagt habe mit diesem Dopamin-Seeking, ne? Oder Sensation-Seeking. Ich brauche halt, ne, immer etwas, was mich wirklich stimuliert. Und deswegen halt eher was, wo wirklich aktiv was passiert, anstatt sowas Trockenes. Ne? Und deswegen eine Steuererklärung ist da als Beispiel jetzt nicht so attraktiv. Wenn man aber irgendwie, Casino spielt oder so, wo die Zahlen rot und grün und gewonnen, verloren und so, das finden die ADHSler meistens deutlich spannender. Ne? Und deswegen gibt's auch Daten dafür, die versprechen, dass zum Beispiel eine gewisse Affinität, eine Sucht, ne, auch entsteht. Aber ja, wenn die ADHSler sehr motiviert sind, dann können die aber sehr wohl auch etwas sehr gründlich machen. Ne? Aber die müssen halt wirklich diese Passion dafür haben. Ne? Und da redet man dann von diesem Hyperfokus, ne, dass die sich da so richtig reinsteigern, ne, in etwas. Und dann hört man auch manchmal, ne, dass man sagt, ja, ADHSler sind Genies, ne, weil sie halt verschiedene Sachen, wo sie Bock drauf haben, die können die so machen, aber wirklich im Hyperfokus ohne Ende. Und andere Sachen, wo man sich sagt, ey, das kann doch ein Dreijähriger, da kriegen sie nicht gebacken. Ne? Das ist halt dann dieses Chaos im Kopf, ne, wo man von spricht. Und deswegen, das wollte ich einmal sagen, ne, mit diesen länger andauernden geistigen Anstrengungen, das klingt ja irgendwie immer so ein bisschen frech. Ne? Dann sagen die sich, ja, ich bin ja nicht dumm oder so. Nein, ne? Also es gibt auch viele, die Abitur machen und auch Studium, die aber auch nur wirklich da so richtig drunter leiden, ne? Weil sie dieses Lernen, da verbringen sie teilweise Stunden da zu lernen, es geht nichts in den Kopf und dann auf den letzten Drücker können sie aber ganz gut lernen. Nächste Frage wäre, ne, sind jetzt bei 7 von 9, wir haben die Unaufmerksamkeit fast geschafft, verlieren sie häufig Gegenstände? Das ist natürlich auch sehr typisch für ADHSler, ne, dass sie Sachen verlieren oder verlegen. Wenn sie die Sachen nicht verlieren, dann kann man auch fragen, ob sie sie verlegen. Das ist auf jeden Fall, wie viel Zeit verbringen sie damit, Sachen zu suchen in ihrem Alltag zum Beispiel. Ne? Aber oft kommen die schon und dann sagen, ja, ich habe einen AirTag in meinem Portemonnaie und Find My iPhone-Funktion und weiß der Geier was. Ne? Also die sind meistens sehr gut
darauf eingestellt schon, dass das passiert.
Genau. Ja. Und dann ist eine sehr gute Frage, finde ich, ne, weil von den Fragen bekommt man auch im Verlauf dann auch so ein Gefühl dafür, welche jetzt mehr spezifisch sind und andere weniger. Das ist mit den äußeren Reizen. Ne? Also ADHSler lassen sich super schnell ablenken von Geräuschen. Ne? Das ist wirklich beeindruckend. Ne? Wenn die irgendwie im Zug sitzen und da neben einem isst jemand gerade was oder keine Ahnung, Leute, die sich unterhalten oder jemand, der krank ist oder ständig irgendwie wegen Allergie irgendwelche Geräusche von sich gibt, dann werden die irre. Ne? Die werden da wirklich irre. Die können dann kein Buch lesen, die sitzen dann da, haben diese innere Anspannung, was für die wirklich sehr unangenehm ist. Und das macht dann ne, diese Reizbarkeit, ne, die dann auch mit emotionaler Schwankung einhergeht. Ne, und auch dazu führt, dass sie teilweise danach sehr unangenehm werden. Ne. Genau, und das Letzte, das ist die Vergesslichkeit im Alltag, ne, die auch wiederum nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Patienten dumm sind. Ne. Das ist einfach nur, weil die ne, von ihrer Priorisierung im Kopf einfach so switchen. Dann sagt jemand ihnen, ne, geh mal kurz zum Bäcker, hol zum Brot, ne, und auf dem Weg hin sie sagen, ach ja, doch, ist ja noch das und das, und dann ist er super happy, voll im Flow, kauft Sachen, um irgendwie zu kochen, und hat er eigentlich alles super gemacht, aber hat danach das Brot vergessen, ja. Ne? Ja.
Und wenn ich jetzt bei allen 9 Punkten Ja gesagt habe, dann habe ich ADHS oder wie ist das?
Ja, genau, das waren jetzt die 9 Fragen. Und dann heißt es natürlich so, dass man bei den 9 Fragen immer versucht, das einzuschätzen, wie ausgeprägt die Symptome sind. Und ich sage dann immer zu den Leuten, entweder gar nicht betroffen, bisschen betroffen, mittelstark betroffen oder sehr stark betroffen. Und wenn die sehr stark betroffen sind, dann will ich wirklich, dass sie mir sagen, ich leide nicht nur selbst darunter, da werde ich auch schon mal drauf angesprochen. Ne? Also zum Beispiel, ne, mit verlieren sie häufig Gegenstände. Ne? Ich meine, dass jemand sagt, nee, kann doch nicht wahr sein, hast du jetzt schon wieder dein Handy verloren. Oder ne, machen sie Flüchtigkeitsfehler, ne, dass man einfach da auch im Alltag darauf angesprochen wird. Ne? Von den 9, da gibt es ja auch Sachen, muss man sagen, wo es eher dazu kommt, dass man darauf angesprochen wird als andere. Also diese Geräuschempfindlichkeit zum Beispiel, ne, sehr viele kriegen das überhaupt nicht mit. Dann wird man einfach irre in seinem Knast sozusagen. Ne? Genau. Und am Ende, ne, muss ich dann irgendwie einschätzen, bei welchen von diesen 9 Fragen ich sie als alltagsrelevant einstufe. Und da möchte ich 5 positive haben. Ne? Okay. Beim Kind sind es 6 und bei den Erwachsenen sind es 5. Aber auch da, ne, und deswegen braucht man dann halt auch jemanden, der sich mit ADHS auskennt, gibt es wieder Ermessen. Ne? Also ich muss ja gucken, ne, wie alltagsrelevant ist diese Person eingeschränkt. Ne? Ich meine, wenn der Patient mir zählt, dass er jetzt seine Geldbörse jetzt schon 3-mal verloren hat und es einfach nicht hinkriegt, wenn er mir sagt, ich mache wirklich gravierende Aufmerksamkeitsfehler auf der Arbeit, obwohl ich eigentlich die Sachen kann, aber ich mache dann so zum Beispiel, ich schicke dann eine E-Mail ab und da steht dann irgendwie der Name falsch geschrieben von dem, den man schreibt, und der ganze Rest des Textes ist perfekt. Ne? Dann sagt man sich, ne, das ist wirklich sehr, sehr doof. Ne? Und das ist natürlich auch sehr alltagsrelevant, weil das ja einen ersten
Eindruck,
eine Spur hinterlässt, ne? Mit der sich ADHSler halt einfach wirklich immer wieder ins Bein schießen. Und deswegen, die brauchen Hilfe. Ja. Ne? Und genau, das wollte ich halt sagen. Ne? Das heißt, es gibt diese paar Fragen, und wenn da eine davon oder 2 sehr, sehr schlimm sind bei dieser Person und die wirklich dieser Person das Leben zur Hölle machen, dann kann man da auch schon mal ein Auge zudrücken und sagen, pass mal auf, der ist ja so stark betroffen, da muss man auf jeden Fall erstmal überlegen, ob man da nicht trotzdem vorübergehend mal Medikamente gibt. Ja. Ne? Sie wissen, was ich meine. Also
ja,
da gibt es kein Schwarz oder Weiß.
Okay, ja. Ne? Sie haben es jetzt, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, Kinder, Erwachsene, wie ist da so der grobe Unterschied?
Die Kinder sind ja ne, häufig eher hyperaktiv und impulsiv. Ich habe jetzt erst mit den Unaufmerksamkeitskriterien angefangen, die man dann bei den Kindern jetzt häufig nicht so merkt. Ne? Also wir sagen immer den Patienten, sie sollen bitte ihre ihre Grundschulzeugnisse mitbringen, ne, oder fragen, dass sie die Eltern entweder mitbringen oder fragen, dass sie vielleicht mal kurz einen Text über ihr Kind schreiben, wie das Kind so war. Da ist wirklich der Klassiker, und das ist wirklich ein wiederkehrendes Ding. Das Kind ist ein Tagträumer, sitzt in der Schule, guckt zum Fenster raus, wird angesprochen, weiß nicht, um was es geht. Oder der Zappel, Philipp. Es muss immer alles um die gehen, ne? Die brauchen immer die volle Aufmerksamkeit, sind davon angezogen, ne? Regeln zu verstoßen, aggressiv zu sein, den Lehrer zu ärgern. Ne? Das, man kennt ja, wenn man zurückdenkt, ne, aus seiner Klasse auch immer ein, zwei, die so waren, ja, die jetzt ADHS haben, keine Ahnung, ne? Kann ich nicht sicher sagen. Aber auf jeden Fall ist das so die klassische Konstellation, die man versucht zu eruieren, mhm, bei jemand. Und auch da ist es nicht sicher, dass er deswegen ADHS hat, aber man sammelt halt so Punkte, die einem die Zuversicht geben, bei denen passt das. Aber jemand, der sagt, dass er als Kind wirklich der 1A-Schüler war, der nur Einsen geschrieben hat, super brav war, das wird mich schon stutzig machen. Ja. Ne? Also das passt nicht.
Hier haben wir auch eine Extra-Folge zu, ne? Zu ADHS bei Kindern. Können wir mal kurz reinhören.
Hat es Mühe gehabt, als es dann auf die Welt kam, Reize zu verarbeiten, hat es vermehrt geschrien. Na, so ab einem Jahr, zwei Jahr fällt auf, dass das Kind sehr unruhig ist, auf den Arm sich nicht lange ruhig plötzlich hin und her wendet. Wenn es läuft, dann sagen die Eltern klassischerweise, und er lief mit 12 Monaten und von da an nur noch weg. Kann ein Kind sich an Grenzen halten oder verändert es dauernd die Regeln? Macht es ein Spiel zu Ende oder fängt es eine Sache an, macht die nächste Sache und hat nachher 10 angefangene Spiele? Das kann natürlich auch was mit der Erziehung zu tun haben, aber wenn ein Kind angeleitet wird, eine Sache zu Ende zu machen und er macht es trotzdem nicht, dann sollten Eltern sich fragen, gibt es da vielleicht ein Problem?
Fitmacher Folge 56 ist das. Und weil wir es hier auch angesprochen hatten, Depressionen bei Erwachsenen erkennen und behandeln. Der Armin, der ist betroffen und hat mich mit in seinen Kopf genommen. Auch das waren spannende Einblicke und betrifft vielleicht auch in dem Zusammenhang jetzt den einen oder anderen. Depressionen sind aber auch ein Thema bei Frauen in den Wechseljahren. Auch dazu gibt es eine sehr spannende und hilfreiche Folge. Hatten schon generell viele spannende, auch andere Themen in den vergangenen Monaten. Über Narzissten haben wir gesprochen, über Sex in Form von Zugucken. Da sind wir dann beim Thema Pornosucht und auch in Form von hätte ich mal wieder gerne. Liebesleben in langen Beziehungen und als Eltern. Eine Psychologin gibt da Tipps und klärt auf. Wir wollten klären, wie sich ADHS über die Jahre entwickelt. Also ich habe ADHS jetzt als Kind, da waren wir vorhin stehen geblieben, werde jetzt älter und dann wird es eher schlimmer oder verwächst sich das dann?
Das ist ein sehr guter Punkt, dieser Begriff verwachsen. Ich weiß nicht, ob Sie den jetzt erfunden haben oder schon mal gehört haben.
Ja, das sagt man eben so, ja, das wächst sich raus oder das entwickelt sich noch.
Genau.
Oder
ich benutze das sogar selbst. Insofern haben Sie da mein Jargon schon komplett übernommen. Also in der Statistik, da gibt es Daten, die sind nicht allzu alt, ne, 1-2 Jahre her. Eine letzte Studie, die hat gesagt, dass ungefähr zwischen 2 und 3 Prozent der Erwachsenen ADHS haben, bei 5 bis 6% im Kindesalter. Das heißt, man kann sagen, 50% der ADHS wächst sich aus. Ne? Und da auch jetzt nochmal, ne, sozusagen zurück zu diesen Symptomen, ne, alles, was ich gerade abgefragt habe, da wird fast jeder, ne, der zuhört, sagen, ach, das kenne ich. Ist ja klar. Ich meine, Geräuschempfindlichkeit, er findet das schon cool, wenn jemand da
eine Möhre ist.
Genau. Aber es gibt auch einen Unterschied, ob man das nervig findet oder ob man ausrastet. Hm. Und man merkt bei den Kindern, die dann eine positive ADHS-Diagnose hatten, da gibt es so Graphen, die zeigen, wie das dann abfällt mit der Zeit. Und dann haben die zum Beispiel, am Anfang hatten die 6 Kriterien und dann haben die irgendwie mit 20 nur noch 4 und mit 30 3. Und meistens, wenn man älter ist, dann hat man das überhaupt nicht mehr.
Und weil dann wieder irgendwas anderes das ausgleicht im Kopf?
Genau.
Oder?
Also der Mensch ist ja flexibel, ne, und passt sich an. Also ich meine, die ADHSler, die finden ja meistens auch ihren Weg. Ne? Ich meine, wenn man getrieben ist, ne, wir kommen jetzt gleich zu den Hyperaktivitätssymptomen, dann merkt man, wenn man ADHS hat, dass man durch Sport da seine innere Unruhe loswerden kann. Und dann ist das ein sehr gutes Kompensationsmechanismus zum Beispiel. Oder einfach mal aufstehen, in die frische Luft gehen, wieder zurückkommen. Ne, einfach diese Strategien, wie man mit diesen Macken klarkommt. Wenn man geräuschempfindlich ist, ne, kann man sich ja Kopfhörer mit Noise Cancelling besorgen zum Beispiel. Wenn man die Sachen vergisst, kann man sich so Strategien entwickeln, wenn man aus der Wohnung geht. Keine Ahnung, Geldbeutel, Handy, Schlüssel 1, 2, 3 als Regel. Oder man hat einen AirTag im Portemonnaie. Ich weiß nicht, ne, bei den Flüchtigkeitsfehlern, dass man sich so Mechanismen sagt, bevor ich eine Mail abschicke, lese ich sie, auch wenn mein Impuls mir das Gegenteil gerade sagt, trotzdem noch einmal durch. Oder ich schicke mir sie selbst erstmal und lese sie und dann schicke ich sie ab. Also einfach diese Sicherheitsmechanismen, die muss man einfach entwickeln. Und da, das ist halt die Kunst. Ne? Und da braucht man auch einen Therapeuten. Und deswegen die Behandlung der ADHS ist nicht nur Medikamente. Ne? Ich denke, das ist Verhaltenstherapie, Psychoedukation und Medukation. Und die Medikamente alleine reißen es sicher nicht.
Aber was sind das denn für Medikamente? Was nehme ich denn dann im Zweifel?
Also es gibt mehrere Medikamente. Ne? Was machen die? Die machen genau das, was die Pathophysiologie der ADHS erklärt. Und zwar Dopaminmangel wird versucht aufgehoben zu werden. Und da macht man dann zum Beispiel Ritalin oder Medikinet. Ne? Das sind zwei Handelsnamen für den Wirkstoff Methylphenidat. Da wird man dann quasi durch das Methylphenidat eine Wiederaufnahmehemmung vom Dopamin generieren. Das heißt, dass das Dopamin, was zur Verfügung steht, ne, Dopamin, das sind so Neurotransmitter, genau wie auch das Noradrenalin oder das Serotonin-Glückshormon, was man kennt, da wird quasi die Wirksamkeit von diesem Stoff quasi in die Länge gezogen, dadurch, dass dieser Rezeptor, der das normalerweise aufnehmen will und es inaktiviert, bremst wird oder gehemmt wird. Ne. Das müsste ich einfach vorstellen, ne, da wird mehr Freiraum für die Substanz gelassen. Und dann gibt es noch das Lisdexamfetamin, was unter dem Handelsnamen Elvanse verkauft wird. Das ist sowohl ein Wiederaufnahmehemmer von Dopamin als auch ein wirklich artifizieller Ausschütter von Dopamin. Und somit hat man dann quasi die Doppelfunktion, was natürlich auch erklärt und rechtfertigt, dass dieses Medikament stärker wirkt und deswegen erst Second Line benutzt wird. Ne? Es ist halt einfach nochmal eine Kategorie stärker und geht auch mit einem höheren Entwöhnungspotenzial einher. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich meine, da gibt man ja dem Körper gerade ein Gefühl, wie es anders sein kann. Und da muss man dann auch mit Vorsicht damit umgehen. Ne? Also ich sage dem Patienten immer, das ist so ein bisschen wie, wenn man sich ein Tennistrainer bucht. Ich will lernen, Tennis zu spielen. Ne? Ich kann es ein bisschen. Dann gehe ich zum Tennistrainer und lerne mal während einem Jahr. Nach einem Jahr kann ich ja besser Tennis spielen. Und dann kann man sich überlegen, ob ich vielleicht mal ohne Tennistrainer Tennis spielen gehe. Und das ist genau das Ziel, was ich mit meinen Patienten habe. Die nehmen dann 1-2 Jahre Ritalin. Und dann kann man ja nach einem Jahr gucken, was die von dieser Medikation mitgenommen haben und inwiefern die dann vielleicht ohne auch gut klarkommen. Und deswegen sagt auch die Leitlinie, dass man mindestens einmal im Jahr einen Absetzversuch von den Stimulantien machen soll. Und dann sehr wichtig zu den Stimulantien, ne, die dürfen auf jeden Fall nur BTM verschrieben werden. BTM ist das Betäubungsmittelsgesetz. Das schützt diese Präparate. Ne, die kann man dann nicht einfach auf diesen klassischen rosaren Rezepten da verschreiben, sondern da gibt es wirklich so ein schönes Rezept, ne, was so gelb ist, so ein bisschen glänzt und mit Durchschreibeverfahren und dann gibt es auch immer eine Kopie, ne, die bei uns behalten wird und jede Nummer wird aufgeschrieben, wird danach nachgezählt und so weiter. Dann wird das mit der Apotheke abgeglichen, ne, damit da nicht mehr rausgeht als soll, weil halt diese Medikamente Risiken mit sich bringen. Zum Beispiel, ne, man muss sich das fast vorstellen wie Amphetamine. Also wenn man jetzt einfach nur die Grundstruktur guckt, Amphetamine schütten Dopamin aus. Das Elvanse heißt auch Lisdexamphetamin. Das ist nichts anderes als ein Amphetamin, was durch die Bindung an diesem Protein retardiert ausgeschüttet wird. Ne? Das heißt, Elvanse einnehmen ist eigentlich Amphetamine einnehmen, nur verzögert über den ganzen Tag. Wenn ich jetzt irgendwie MDMA konsumiere, dann kommt das in 3 Sekunden im Blut an und schießt hoch. Ne, und fällt dann relativ schnell wieder ab. Und das macht dann natürlich diesen extrem euphorisierenden Effekt. Aber ich habe schon gehört von ADHSler, und deswegen frage ich sie immer wieder, haben sie schon mal Amphetamine konsumiert? Und da gibt es den einen oder anderen, der sagt, ne, und ich finde es wirklich lustig, und ich habe einfach einen Patienten im Kopf, der hat mir das gezählt, und das fand ich einfach nur hervorragend, der meinte, wir haben zusammen konsumiert, und die anderen waren alle mega auf Party, und ich war Boah, wie klar ist gerade mein Kopf? Ich glaube, ich gehe mal nach Hause und ich räume mein Zimmer auf. Also diesen einfach Wow-Effekt. Und gar nicht selten hat man auch die Menschen, die einfach unter dieser, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, ne? Ich sage schon mal als Einleitung, dann kommen wir dazu. Diese andere Seite der ADHS ist ja diese Hyperaktivität, ne? Diese Hyperaktivität und Impulsivität. Und die geht halt mit so einer inneren Unruhe. Oder lass mal sagen, das ist eigentlich Ausdruck einer inneren Unruhe. Das heißt, die sind so innerlich unruhig, dass die sich bewegen müssten. Ne? Die finden das nicht unbedingt cool. Ne? Die gehen dann zum Beispiel auch häufig auf Toilette oder müssen ständig irgendwie mit dem Bein wippen oder irgendwie mit dem Stift ständig drehen, irgendwie sowas. Und das ist einfach dieser Gedankenstress im Kopf. Es hilft denen, wenn die sich bewegen. Ne? Das beruhigt die.
Aber Sie haben auch gesagt, dass ja noch Begleiterscheinungen oder Erkrankungen oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, einhergehen. Also Sucht haben Sie schon angesprochen, dass die Menschen auch sehr suchtanfällig, Spielsucht, Drogensucht, was ist das denn dann?
Ja, genau. Also da kann man auf jeden Fall sagen, ne, das kommt ja alles auf dieses Sensation-Seeking zurück. Man mag es einfach, wenn was los ist. Ne? Das heißt, klar, ich meine, wenn man schnell gelangweilt ist, ne, dann findet man es natürlich cooler, wenn da gerade was passiert. Das heißt, in der Bibliothek, ne, wenn man da irgendwie versucht zu lernen, dann findet man es spannender, wenn der Nachbar irgendwie irgendeinen Blödsinn macht. Ne? Man lässt sich einfach dauernd ablenken. Und was die dann auch machen, ist halt, die gehen sich das aktiv suchen, ne, diese Sensations. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man kann mit Extremsport Sensation Seeking betreiben. Ne? Fährt irgendwie Downhill oder fährt gefährlich Ski. Alle diese Risikosachen, ne, die würde ich sagen, da könnte man auch eine Studie machen. Sehr große Chance, dass da mehr ADHSler dabei sind. Dann ist es dieser Aspekt von den Drogen, ne, von alles, was irgendwie Sucht macht. Wenn man Drogen konsumiert, das macht ja was Besonderes. Ne? Da ist irgendwie zum Beispiel besondere Euphorie oder besondere Entspannung. Das ist dann für die was Besonderes. Ne? Und das ist anziehend. Genauso wie vielleicht im Casino mit Geld spielen oder so, dass man wettet und da wird jetzt Rot Verlust oder Grün Gewinn. Das ist einfach nur für die eine Sensation. Das ist für die dann irgendwie attraktiv, ne? Weil das einfach etwas ist, was sie sofort bekommen. Die mögen es, etwas sofort zu bekommen. Ne? Die sind ungeduldig. Ne? Die sind sehr ungeduldig und lieben es am besten alles sofort. Und dann die Vorstellung, dass man sofort 500 Euro gewinnt, wenn man 250 Euro im Casino auf Rot legt und Rot kommt, das ist natürlich ziemlich cool. Wenn man aber dann danach verliert, dann sind sie danach zu Tode betrübt. Das ist auch diese klassische emotionale Instabilität von ADHSlern. Wenn das passiert, was nicht geplant ist, dann ist es eine Riesenkatastrophe. Und wenn es aber super läuft, dann ist wirklich Halligalli. Und ich würde jetzt hiermit dann von der Gelegenheit profitieren, auf die Hyperaktivität, Impulsivität überzugehen. Da fallen mir dann nämlich sicher noch ein paar Sachen ein. Wir hatten jetzt die neuen Kriterien der Unaufmerksamkeit besprochen. Jetzt kommen wir auf die Hyperaktivität, Impulsivität. Die kann man eigentlich auch wieder einteilen in 5 für hyperaktiv und 4 für impulsiv. Ich fange mit der Frage an und gebe immer ein paar Beispiele. Das erste wäre, können Sie nicht ruhig sitzen bleiben? Das heißt, die Patienten, ne, die sitzen im Wartebereich, das ist ja sehr praktisch, ne, wenn sie hier sitzen, ne, dann kann man sich das schon mal angucken. Wenn man manchmal vorbeigeht, dann weiß man schon fast, wer ist da gleich bei mir in der Ambulanz. Da, wenn jemand da sitzt und ständig mit dem Fuß zappelt oder irgendwie einen Kugelschreiber ständig rumdreht, aber da kann man auch die Angehörigen fragen. Ne? Und deswegen ist es immer sinnvoll, ne, mit Angehörigen sprechen zu kommen. Und da dann wieder, ne, ist das leicht, mittel oder stark ein Problem. Ne? Und wenn man da sagt stark, dann ist es wirklich so, dass es auch sehr unangenehm ist. Ne? Ich meine, man kann ja da sitzen und ein bisschen mit dem Fuß flippen, das ist nicht so schlimm. Das machen ja mehrere. Aber wenn es jetzt so ist, dass es wirklich anstrengend ist und dass die anderen alle sagen, ey, komm mal, kannst du mal ruhig bleiben, dann reden wir von einer 3. Dann stehen sie in Situationen auf, in denen das Sitzenbleiben erwartet wird. Ne, das ist auch eine Frage, ne, da sagt man nicht, ja, wo ist denn da die Grenze? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie im Restaurant bin und ich stehe mal auf und gehe auf Toilette, ist ja okay. Aber da gibt es auch so ein bisschen dieses psychische, ich suche mir eine Entschuldigung, um aufzustehen, weil ich es einfach nicht aushalte. Das heißt, verschiedene gehen dann einfach auf Toilette, um nur die Hände zu waschen, weil die einfach das anstrengend finden, nur ständig da zu sitzen oder stehen auf und machen schon mal die Spüle oder so, weil die es einfach nicht aushalten. Ich finde das aber so anstrengend, ständig da zu sitzen, ohne dass gerade was passiert. Ne? Das ist genau dieses Sensation Seeking. Ne? Ich sitze da und ich muss einfach nur zuhören, wie andere reden. Und die ADHSler, die sind da halt wirklich sehr auffällig. Und dann kommen wir zur dritten Frage, fühlen sie sich oft innerlich unruhig. Ne? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Dass irgendwie es schwierig ist, Tätigkeiten zu verrichten, bei denen man lange sitzen muss. Ne? Diese Aktivitäten, die, kann man mal sagen, irgendwie langweilig sind, das ist einfach sehr anstrengend. Die mögen es dann am besten irgendwo hinzugehen, etwas zu machen, zum nächsten Ort zu gehen, was anderes zu machen. Ne? Deswegen halt Steuerberater nicht so gut, aber vielleicht irgendwie Lehrer, ne? Wo man ja schon von einer Stunde zur nächsten geht, ne, hat ständig Interaktion, irgendwie alles, was so edukativ ist. Ne, die können ja sehr charismatisch sein. Ne. Ich will es aber nur mal hervorheben, dass diese Menschen auch sehr, sehr gut intellektuelle Jobs machen können. Aber die brauchen halt einfach diesen Input, ne, dass da auch was passiert und nicht so langweilig da sitzen. Also ein ADHS, da wird ja wahrscheinlich kein Buch schreiben. Sei denn, es ist über ADHS. Ja. Wird es wahrscheinlich funktionieren. Ja. Genau. Und dann ist die Frage, haben Sie häufig Schwierigkeiten, sich ruhig zu beschäftigen? Ruhig, schrägstrich leise zu beschäftigen. Ne? Es gibt ja auch die Menschen, die sitzen irgendwo und da sagt man wirklich, hey, also es ist echt anstrengend, neben dir zu sitzen. Du musst ständig da irgendwas machen. Ne? Keine Ahnung, triff dich mit ein paar Menschen, guckst einen Film. Und da ist einer, der kann einfach nicht ruhig da sitzen, weil der muss ständig irgendwie aufs Handy oder ne, einfach dieses ruhig da sitzen und einfach mal etwas machen, ohne dass der Kopf ständig ne, so abdriftet. Ne? Dann die nächste Frage, meine Lieblingsfrage. Fühlen Sie sich wie von einem Motor getrieben? Das ist wirklich eine Frage, die ist hervorragend, weil ich glaube, das spricht den ADHS dann aus der Seele. Dieses da sitzen und einfach das Gefühl haben, dass im Kopf sechsspurig gefahren wird. Ne? Jemand redet mit mir und währenddem denke ich dran, ja, was mache ich danach? Gehe ich jetzt einkaufen? Was kochen wir? Wo gehe ich eigentlich zum nächsten Mal in den Urlaub? Wie war das nochmal mit meinem Handy? Da brauche ich noch eine neue Schutzablage. Meine Schuhe und so weiter. Ne? Einfach dieses 100.000 gleichzeitig. Ne? Da werden Sie auch jetzt vielleicht sagen, ja gut, das habe ich auch. Aber ich wiederhole, es ist halt ne, die Frage, wo ist die Grenze von alltagsrelevant und nicht? Es gibt ja Momente, da kann man auch an sechs Sachen gleichzeitig denken, aber wenn man jetzt da irgendwie auf der Arbeit ist, dann sollte man jetzt nicht an die Spüle denken oder ans Einkaufen. Mhm. Jetzt kommt die Impulsivität, das ist, reden Sie sehr viel, ne? Ja. Dieses einfach ständig im Mittelpunkt sein müssen, ne? Das hat ja auch was mit Impulsivität zu tun, ne? Platzen Sie häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage gestellt ist, dass natürlich die Kirche auf dem Kuchen von der Impulsivität einfach reinplatzen. Aber das ist auch was, ne? Da merkt man, fragt man ein bisschen die Angehörigen, ey, der ist anstrengend, ne? Der muss immer ne, zwischendonnern, lässt keinen ausreden, ist echt ätzend mit dem. Dann können Sie nur schwer warten, bis Sie an der Reihe sind. Ist natürlich auch eine super gute Frage. Die ADHSler halten es überhaupt nicht aus. Da kann man dann nochmal wirklich ein paar Schritte weitergehen. Ne? Kann man gucken, was sind die Konsequenzen von dieser Ungeduld? Die Ungeduld, da will ich dann immer Beispiele hören. Ne? Weil wenn ich Sie jetzt frage, sind Sie ungeduldig an der Kasse am Supermarkt? Da kenne ich keinen, der Nein sagt. Yeah. Ne? Natürlich findet man das nicht cool, wenn man da lange steht. Aber ob Sie jetzt, weil Sie lange da stehen, die Sachen auf den Boden stellen und einfach abhauen oder etwas klauen, weil Sie es nicht aushalten, da ist die Nuance und da verstehen wir uns, dass da die Grenze ist zwischen dem, was irgendwie okay ist und nicht okay. Und das Letzte ist dann, unterbrechen Sie oder stören andere bei Tätigkeiten, platzen Sie in Gespräche rein, nehmen Sie sich Sachen von anderen, ohne zu fragen. Das ist auch nochmal, ne? Diese Frage ist selten positiv, muss man sagen. Ne? Aber wenn sie positiv ist, dann ist es schon auffällig. Ne? Und man weiß auch, dass wenn man Inhaftierte nimmt, dass im Knast die Rate an ADHSlern signifikant höher ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, dieses ne, delinquente Verhalten ist auch bei nicht wenigen auf eine ADHS zurückzuführen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass die inhaftiert sind, alle Engelchen sind und nur an der ADHS leiden und sich alles deswegen erklärt. Aber ne, mit Grund kann auf einmal ne, dann doch eine Erklärung sein. Ne? Und jetzt kommt aber noch der letzte Punkt und der gehört zur Hyperaktivität. Das ist der Sport. Den wollte ich da einmal ganz stark unterstreichen. Leute, die eine hyperaktive ADHS haben, die profitieren extrem von Sport. Mhm. Das heißt, ne, ich habe ja da jetzt gerade 9 Sachen gesagt, die sehr viel darauf zurückzuführen sind, dass man ständig immer irgendwie was machen muss. Wenn die Leute Sport machen, das ist für die Erlösung von dieser inneren Unruhe. Und vor allem Ausdauersport. Also gehen die ADHSler dreimal die Woche eine Stunde Sport machen, schwimmen, Fahrradfahren, laufen. Das ist genauso gut wie Ritalin nehmen. Die schütten, währenddem die Ausdauersport machen, Dopamin aus. Das ist auch bewiesen. Ne? Bei Sport schüttet man Dopamin aus. Man muss halt nur diese Ausdauergrenze überschreiten. Ne? Also es genügt nicht, 20 Minuten joggen zu gehen. Da muss man halt 45 Minuten. Mhm. Und da habe ich, das ist das letzte Beispiel, mit dem ich diese Anekdote schließe, eine Patientin, die ich kenne, die ist jahrelang Extremsportlerin gewesen und ist super in ihrem Leben klargekommen. Und dann hat die wegen gesundheitlichen Problemen und orthopädischen Problemen mit dem Sport aufhören müssen. Und dann ist diese ADHS aufgepoppt. Die hat die ihre jahrelang einfach damit komplett kompensiert, hat sie andere Mechanismen gesucht, um diese Erkrankung in den Griff zu kriegen, hat exzessiv Alkohol getrunken, auf Drogen zurückgegriffen und so weiter. Und da muss man sich dann sagen, ne, guck mal einer an, diese Frau hat eine ADHS und die hat es selbst nicht gewusst, weil sie sich einfach alleine behandelt hat. Mhm. 15 Jahre später, 10 Jahre nachdem sie jahrelang Alkohol getrunken hat, landet sie bei uns und wir machen die Diagnose ADHS und sie hat sich einfach 10 Jahre lang getrunken, nur um diese innere Ruhe zu bekommen, weil sie einfach so gestresst ist. Das heißt, um sich einfach nur mal vor Augen zu führen, ja, wie schlimm das bei manchen Menschen ist. Ja. Und dass der Sport da so hilft, das ist ja echt der Hammer. Ne? Das muss man einfach mal wissen.
Aber ich habe jetzt ja rausgehört, also ich kann mich ja sozusagen heilen. Ne? Also ich muss ja dieses Gefühl, was ich in mir habe, muss ja nicht bleiben, oder? So habe ich das ja rausgehört. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass ich mich besser fühle irgendwann im Leben, oder?
Genau, also man kann, indem man, das ist der eine Baustein der Behandlung, Psychoedukation, Verständnis dafür haben, was ist ADHS? Ich habe ADHS, ich informiere mich über die Erkrankungen, ich lese mir die Symptome an, ich gucke mir die Symptome an, bespreche die mit meinem Psychotherapeuten und sage mir, ach, okay, das ist ein Problem, das habe ich. Es ist nicht nur mein Versagen, es ist einfach nur mein Kopf, der funktioniert ein bisschen anders und dass man sich dann anpasst. Ne? Und alleine dieser Schritt zu sagen, ich akzeptiere, ich bin da in diesem Punkt anders, ist ein großer Schritt zur Heilung. Einfach gezielt auf seine Macken zu achten, vielleicht die Macken zu verstecken und auch die positiven Seiten der Person zu erkennen und die dann auch nach vorne zu bringen. Ne?
Vielleicht, was können denn Angehörige noch tun, um zu helfen?
Ja, also ich würde sagen, das Verständnis spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ne? Also ich meine, der Patient selbst, wenn er weiß, dass es so ist, findet das meistens schon mal irgendwie eine Erleichterung. Ne? Dass Menschen, die weinen und sagen, boah, krass, das erklärt jetzt meinen ganzen Lebensweg. Ne? Wenn jemand irgendwie sagt, ja, jetzt habe ich mein 6. Studium begonnen und alles, da komme ich nicht voran. Dann sagt er, ah, deswegen vielleicht. Und die Angehörigen, klar, die müssen halt auch sich mit dem Thema beschäftigen. Wenn man weiß, wie so ein ADHS-Gehirn tickt, kann man natürlich vielleicht Verständnis haben für die eine oder andere Macke. Ne, man kann achten, man kann den Betroffenen ne, manchmal dran erinnern, ne, vielleicht nett mit ihm sein, ein bisschen mehr Verständnis zeigen, ne, wenn er was verliert, wenn er was vergisst. Ne, dass man sagt, ne, bevor man geht, pass mal auf, hast du deine 3 Sachen? Und wenn Geräusche sind, zum Beispiel sagen, sollen wir nicht uns woanders treffen? Ne, dann, ich glaube, dieser Ort ist jetzt für dich sehr ungünstig. Man kann irgendwie Noise Cancelling, Kopfhörer schenken, ich weiß, es ist ein AirTag für einen Geldbeutel, whatever. Ja. Ne? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man ADHS da unterstützen kann, aber das Verständnis ist ja alles. Ne? Und schon alleine, wenn die Person sich irgendwie beachtet spürt und nicht mehr so missachtet spürt, es ist ja riesig, von anderen Menschen irgendwie akzeptiert zu werden, wie man ist und vielleicht auch am Ende mit der Note rauszugehen hier und zu sagen, ADHS hat auch Vorteile, pass mal auf, ich gucke mal, dass ich die Vorteile vielleicht mal suche in mir und nicht immer nur verbissen auf meinen negativen Seiten zu sitzen.
Ja, das ist schon was wert, ne? Das wollte ich gerade sagen, dass zum Abschluss, das fand ich ganz cool, dass Sie es auch gesagt haben, dass die Menschen ja nicht nur Macken sozusagen haben, sondern auch positive Macken, die einen ja auch bereichern können im Leben und sie selbst ja auch auf einer gewissen Weise dann ja auch glücklich sind und nicht irgendwie eine ganz schlimme Krankheit ist, sondern dass auch lustige Typen sind, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann vielen Dank und tschüss.
Bitte, ciao.
Tschüss. Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.